Heute hier live im Studio Nico Wingert. Hallo. Erste Frage von meiner Seite. Im Nordenhalle gab es also ein Konzentrationslager. Ihr Artikel darüber erschien am 27. Januar bei stern.de. Was hat Sie denn eigentlich auf die Spur geführt zu diesem Konzentrationslager?
Na, im Prinzip beschäftige ich mich schon seit Längerem mit KZ-Außenlager, besonders mit dem KZ-Außenlager von Buchenwald. Es gab da über 150 Stück. Die Zahl ist nicht mal genau bekannt, es differiert aufgrund der schlechten Quellenlage. Vor 2 Jahren habe ich dazu was erstmalig geschrieben zum KZ Wandsleben. Das ist 18 Kilometer von Halle entfernt. Und bin da bei diesen Recherchen, das war im Spiegel, auf dieses KZ in Halle gestoßen. Und das sich im Nordwesten von Halle befand, im Ortsteil Mötzlich.
Wie kann denn die Existenz eines solchen Lagers eigentlich so lange unbekannt bleiben?
Das ist das große Rätsel überhaupt. Wir wissen sehr, sehr wenig über die vielen, vielen Außenlager. Ich hatte es schon gerade angedeutet. Und es ist natürlich so, diese KZs, die 1944 entstanden, so in dieser Endphase, die dann die Außenlager wie zum Beispiel von Buchenwald waren, da gibt es in den Städten kaum Archivmaterial. Und die Recherche danach ist sehr, sehr aufwendig. Man muss in Bundesarchive gehen, in die sehr umfangreiche Dokumentationen haben über die NS-Zeit. Und was mich aber wundert, dass eben 63 Jahre, fast 63 Jahre nach Kriegsende, das bis heute noch nicht bearbeitet worden ist, weder von Historikern noch von Schulbüchern. Man kann das nicht lesen. Wir wissen was vom Buchenwald. Wir wissen was von Auschwitz, wir wissen nichts von unserer eigenen Tür. Das betrifft aber auch die anderen Gegenden. Ich muss ja gar nicht so mit dem Finger auf Halle zeigen. Beispielsweise Leipzig-Thekla, beispielsweise Ortruf bei Gotha. Und das ist einfach nicht drin. Es scheint so, als ob es tatsächlich verdrängt ist. Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass es eigentlich nur auf Hobbyhistorikern, meistens Rentner, die sich dafür interessieren, für ihre Ortsgeschichte, vorbehalten bleibt und, hier muss ich mal ein Lob brechen, offenbar Schüler. Schüler scheinen sich sehr dafür zu interessieren, die kommen aber nicht an die großen Archive ran.
Also einer, der an die großen Archive rangekommen ist hier in der Halle, das war ja der Hobbyhistoriker Dr. Albrecht Osterloh, der inzwischen 70 ist, der hat recherchiert und der hat eigentlich auch erste Hinweise schon gefunden, ja?
Ja, richtig. Der Dr. Osterloh hat sich eigentlich mit der Ortsteilchronik von Halle-Mötzlich beschäftigt, ist dann in die Bundesarchive gefahren und vor allen Dingen in Ludwigsburg, das ist eine zentrale Ermittlungsstelle zur Verbrechensbekämpfung von NS-Verbrechen, ist er dort auf Unterlagen aus den 70er Jahren gestoßen. Die Staatsanwälte dort haben im Zuge von Amtshilfe in Polen Überlebende gefunden, die hier am KZ in Halle waren. Und dabei kam es eben zur Dokumentation, das heißt, die konnten das Lager beschreiben, die konnten eine Skizze anfertigen, ein Layout anfertigen, aber auch von den Verbrechen berichten und was sie dort gemacht haben, denn die mussten in den Siebelswerken, die in Halle-Trotha sind, in der Flugzeugproduktion, dort wurden Sturzkampfbomber und Junker 88 hergestellt. Dort mussten sie quasi unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, das muss man so deutlich sagen.
Also für mich relativ eigenartig, dass wenn jemand schon Informationen darüber hat, dass es sowas gab hier in Halle, dass es nicht weiter veröffentlicht worden ist. Dass also jetzt erst durch den Artikel bei stern.de das Ganze an die Oberfläche schwappt.
Das ist wie gesagt ein generelles Problem. Die ganzen Städte, ich meine, die hatten in der DDR-Zeit Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht passiert, das ist für mich unklar. Obwohl wir die Fälle von Buchenwald kennen und auch von Dora, aber die anderen Außenlager eben nicht. Aber auch 18 Jahre nach der deutschen Einheit, muss man sagen, ist nichts passiert. Es ist eigentlich wirklich verdrängt, vergessen. Und Herr Osterloh hat das erst vor kurzem zusammengetragen.
Ich kann mich erinnern, in dem Stern-Artikel stand auch geschrieben, dass es einen Brief gab aus Frankreich, der kurz nach der politischen Wende 89 an die Stadtoberin der Stadthalle geschickt wurde und in dem Brief wurde schon darauf hingewiesen, dass es so etwas wie ein Konzentrationslager gegeben haben muss. Und aus diesem Brief ist aber, also von dem Brief ist nichts weiter bekannt. Der ist irgendwo in den Archiven gelagert inzwischen. Und das wäre ja eigentlich ein erster Schritt gewesen, den man hätte gehen tun können, um genau dieses Thema zu bearbeiten. Ist aber nicht passiert.
Das ist erstmal richtig. Und man muss sagen, dass die Franzosen, die sind sehr, sehr stark organisiert. Also die ganzen ehemaligen französischen Häftlinge, die treffen sich auch meist noch jedes Jahr am 8. Mai zum Tag der Befreiung in Dora bei Nordhausen. Und von denen kam auch so ein Brief an die Stadt im Dezember 1989. Das heißt, nachdem die Mauer schon gefallen war, mit der Bitte, diese Stelle hier in Halle mit aufzunehmen in den Ort des Gedenkens und zu mahnen. Warum dieser Brief bei der Stadt im Archiv letztlich verstaubt ist und erst jetzt wieder diskutiert wird, bleibt ein großes Fragezeichen, zeigt aber auch etwas, wie die Stadt mit ihrer Vergangenheit umgeht, auch wenn sie das nicht gerne hören mag.
Das stimmt. Kommen wir zurück zu dem Konzentrationslager hier im Norden Halles. Was können Sie denn zu der Geschichte dieses Lagers sagen? Wie sah das aus? Was gab es da? Was gibt es für Fakten über dieses Konzentrationslager?
Das ist sehr umfangreich dokumentiert aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwälte von Ludwigsburg in den 70er Jahren. Also wir wissen, dass das ein Lager war, 500 mal 500 Meter ungefähr, muss man sich das vorstellen, in so einer Mulde drin, ringsrum mit 10 bis 8 Meter hohen Böschungen. Es gab dort 10 oder 12 Baracken. Die Baracken, das Lager gab es vorher schon in den 30er Jahren vom Reichsarbeitsdienst. Die haben dort gearbeitet für die Autobahn Halle Leipzig. Und das wurde dann 1944 einfach mal von der SS in Beschlag genommen, als KZ umgebaut, das heißt Stacheldraht, Wachtürme und so weiter. Es gab rund 550 Häftlinge dort, durchschnittlich. Also es gibt auch bestimmte Bewegungen, wo bis zu 1000 Mal da waren. Dann wurden die immer wieder rumgeschickt. Also durchschnittlich 550 Häftlinge. Die mussten jeden Tag 3 bis 4 Kilometer zum den Siebels Flugzeugwerken nach Halle-Trotha laufen und marschieren und wieder zurück. Und wer entkräftet zusammenfiel, das ist auch dokumentiert, das kennt man aus Filmen, das ist hier auch passiert, geprügelt. Wer Arbeitsnormen nicht geschafft hat, hat Essensentzug bekommen. Und das Geld, was die Siebelswerke bezahlt haben, das hat sich die SS eingesteckt. Also wie das in anderen KZs auch war, das war gang und gäbe.
Gab es eigentlich auch Tote in dem Lager?
Ja, da gab es. Es ist zumindest 3 Fälle dokumentiert, wo direkt ein Exekutionskommando von Buchenwald, das war das Hauptlager, kam und dort 2 aufgehängt hat. Das haben alles die Ermittler in den 70er Jahren, 60er und 70er Jahren anhand von überlebenden Polen rekonstruieren können. Das ist dann durch mehrere Zeugenaussagen bestätigt worden. Ob es heute noch überlebende Zeitzeugen gibt, das weiß ich nicht mehr. Ich wage es auch fast zu bezweifeln. Die Zeit
schreitet voran. Schon so viel Zeit ins Land gegangen, ja. Welche Nationalitäten waren denn in dem Lager versammelt an Häftlingen?
Es waren Franzosen, Tschechen, Russen, Polen, also eine ganze Reihe von Nationen. Und da muss man, es sind auch viele, die ich jetzt im Detail nicht sagen könnte, weil die auch immer nur im kurzen Durchgang dort waren. In dieser Zeit ab 1944 war ja die Strategie nicht vornehmlich zu vernichten, sondern die Rüstungsproduktion anzukurbeln unter Tage. Es war auch 18 Kilometer von Halle entfernt in Mansleben so.
Zu diesem Lager nochmal zurück oder nochmal ein bisschen genauer. Wenn sich Leute aus Halle für dieses Thema interessieren, die haben ja sozusagen jetzt keine andere Möglichkeit, als bei stern.de ihren Artikel zu lesen. Sie werden bei der Stadt nichts weiter erfahren, interessierte Bürger und Bürgerinnen. Wird es da in absehbarer Zeit eine Publikation geben? Für Leute, sage ich mal, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, ins Internet zu gucken und denen die Informationen vielleicht auch nicht reichen.
Also das wäre eigentlich wünschenswert, wenn sich jemand damit beschäftigen würde, das eine Publikation zu machen. Die Stadt verweist im Übrigen auf eine Publikation, die im Jahr 2000 erschienen ist, zur Geschichte der Siebels-Flugzeugwerke. Man muss aber dazu sagen, da steht nicht ein Wort von dem Konzentrationslager drin.
Woran liegt denn das? Also hat die Stadt das nicht gewusst, einfach nicht gewusst? Oder ist das was, wo man gesagt hat, naja, wir wissen es zwar, aber wir wissen nur einige wenige kleine Sachen und deswegen lassen wir es einfach mal außen vor?
Das müsste die Stadt selbst beantworten. Ich kann nicht für die Stadt sprechen. Es deutet jedenfalls einiges darauf hin, Unwissenheit, aber auch Verdrängen. Wo das nun im Detail ist, weil der Stadtarchivar war einer der wenigen, der davon wusste, woran das nun im Detail liegt, dass die Stadt das nicht macht oder nicht aufarbeitet bislang, bleibt ein Rätsel. Ich hoffe, dass dieser Artikel dazu beiträgt. Und in der Mitteldeutschen Zeitung soll ja Frau Czabatosch geäußert haben, sie wird bis zum nächsten Holocaust-Gedenktag das aufarbeiten lassen.
Aha, naja, da können wir also nur abwarten und mal schauen, was daraus
Ich
wird.
finde, wir haben hier auch eine große Universität
Ja, das stimmt.
und jede Menge Historiker. Wir haben ja auch hier sehr viele Journalisten. Also er könnte auch ein Engagement mit erfolgen.
Ja.
Es wäre wünschenswert.
Auf jeden Fall wäre das wünschenswert. Wie ist dann das Gelände eigentlich genutzt worden zu DDR-Zeiten?
Dort soll, so habe ich das recherchiert, eine Zeit lang ein GST-Schießplatz gewesen sein. GST war zu DDR-Zeit so eine Art paramilitärische Organisation. Hört jetzt vielleicht ein gelernter DDR-Bürger nicht so gerne.
Gesellschaft für Sport und Technik, ja?
Ja, richtig.
Genau.
Und dort soll man einen Schießplatz. Und heute ist das so, die Stadt entsorgt dort Schutt von Straßen. Arbeiten. Man findet auch sehr, sehr viele Pflastersteine, ist alles überwuchert. Reste von dem KZ, wir haben ein bisschen geguckt, nichts findet mehr, ist dort mehr zu finden. Es gibt auch keine Hinweistafel, gar nichts. Also, wer nicht wirklich weiß, dass dort eins war, wird es heute nicht mehr nachvollziehen können.
Das ist traurig eigentlich, aber kann man nur hoffen, dass sich da in Zukunft grundsätzlich was ändern wird.
Und ich kann eigentlich auch nur wieder an die Schüler appellieren, auf die baut ja die Stadt auch, aber ich finde, man sollte die nicht alleine lassen. Die Schüler brauchen Unterstützung in Form von Historikern, das könnten auch Studenten von der Universität sein, Dozenten etc. Die sind eigentlich sehr interessiert. Und ich sage das und betone das besonders deswegen, weil ich auch an mehreren Schulen so Vorträge zu KZs gemacht habe und die ostdeutsche Jugend im Westen eigentlich im Allgemeinen sehr rechtslastig oder zu viele Neonazis. Nein, die Auseinandersetzung findet an den Schulen tatsächlich statt, und zwar richtig offensiv, in einer offenen Diskussion. Das ist also sehr bemerkenswert, jedenfalls für mich.
Wir hatten ja in der zweiten Stunde des Morgenmagazins gerade auch mit Carsten Bach gesprochen. Das war ein Schüler, der sich in der Initiative Wieder das Vergessen engagiert hat. Das war ein Projekt, das sich mit Nationalsozialismus von 33 bis 45 in Halle beschäftigt hat. Und die haben so eine Art Stadtplan auch erstellt zu Orten und Gedenkorten und auch Persönlichkeiten des Widerstandes, aber auch natürlich von der anderen Seite, die es hier in Halle gab. Und das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Projekt wieder neu aufleben zu lassen und dann genau solche Sachen wie eben diese Erkenntnis über das Konzentrationslager auch einzuarbeiten
Man müsste
in so
vielleicht noch
einem.
sagen, es gibt da auch bereits so eine Arbeit von den Schülern des Südstadtgymnasiums, die auf den Internetseiten der Stadt einiges dazu berichtet haben über Schicksale von jüdischen Mitbewohnern aus dieser Zeit, die teilweise in Theresienstadt oder woanders umgekommen sind. Aber auch dieses Projekt sollte erweitert werden, meines Erachtens, weil die Synagogengemeinde der Stadt Halle hat mir mitgeteilt im nach dieser Veröffentlichung im Stern, dass es eben sehr, sehr viele Juden auch gab, die eigentlich kein Professor, kein Gelehrter oder kein bekannter Händler waren, sondern einfache Menschen, deren Schicksale sind nicht dokumentiert. Und das sollte man vielleicht um dieses Programm noch
Ja,
erweitern.
das stimmt, auf jeden Fall.